Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Heute der Predigttitel: Egal wo du hinkommst, Gott ist schon da. Stellt euch mal vor, ich suche in München eine Unterkunft, ich komme gerade nicht unter und dann finde ich was. Und ich finde was ganz Spezielles, was es in München auch gibt, zum Beispiel so etwas: ich komme bei einer Prostituierten unter. Frage, nehmt ihr das einfach mal so an und sagt, ah ja, interessant, oder macht euch Folgegedanken? Ich vermute schon, ja, ich vermute, da kommt noch so, lass da mal nochmal drüber reden oder lass da nochmal nachfragen, was das Ganze ist, ja, was ist da los? So eine kuriose Situation haben wir in der Bibel und ihr ahnt schon, es geht um die Frau Rahab in der Bibel, aber genauso muss man sich das vorstellen, dass da jemanden oder die Boten von Israel bei einer Prostituierten in ihrem Haus unterkommen. Und selbst wenn da nichts in diesem Haus passiert, nichts Unverwerfliches, nichts Unmoralisches, dann ist es trotzdem irgendwie ein Denken, macht man sich Gedanken. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, die wir jetzt gleich anschauen wollen. Gerade mit der Frage, wo ist eigentlich Gott zu finden? Und wir befinden uns hier in dieser Situation, dass Israel noch östlich von dem Jordan steht und man sieht an dem Pfeil, es soll hineingehen nach Jericho, Richtung Jericho. Und das Volk Israel befindet sich selbst noch über dem Fluss, aber schickt schon mal zwei Kundschafter aus, damit sie diese Stadt Jericho erkunden. Wo ist Gott, wenn man in so ein feindes Gebiet geht? Und dann auch die Frage, ja, wie überrascht Gott uns? Und das ist heute diese große Frage, der wir nachgehen wollen. Ich lese uns mal den ersten Abschnitt aus dem Bibeltext vor. Josua, der Sohn des Nun, war in Schittim und schickte von dort zwei Kundschafter los. Sie bekamen den geheimen Auftrag: Geht, schaut euch in dem Land um, besonders in der Stadt Jericho. Da gingen sie los und kamen zu dem Haus einer Frau, die eine Hure war und Rahab hieß. Dort kamen sie unter. Doch der König von Jericho erfuhr davon. Siehe, in der Nacht sind zwei Männer hereingekommen, Israeliten, die das Land ausspionieren wollen. Da ließ der König von Jericho Rahab ausrichten: Gib die Männer heraus, die in deinem Haus untergekommen sind. Die sind doch nur gekommen, um das ganze Land auszuspionieren. Daraufhin nahm die Frau die beiden Männer und versteckte sie. Dem König aber antwortete sie: Ja, die Männer sind zu mir gekommen, ich weiß aber nicht woher. Bevor es dunkel geworden ist und das Stadttor geschlossen werden sollte, sind die Männer wieder gegangen. Ich weiß auch nicht, wohin sie gegangen sind. Schnell, lauf ihnen hinterher, dann könnt ihr sie noch einholen. Sie hatte die Männer aber auf dem flachen Dach gebracht, wo Flachs zum Trocknen ausbereitet war. Unter dem Flachs versteckten sich die Männer. Inzwischen hatte man auf der Straße zum Jordan die Verfolgung aufgenommen. Man wollte sie noch vor den Übergängen erreichen. Das Stadttor aber wurde geschlossen, nachdem die Verfolger hinausgegangen waren. Schaut euch die Stadt Jericho mal an. Das war der Auftrag, den sie hatten. Und dann folgt danach noch einmal dieses Szenario, nachdem diese Botschafter, die Spione, die waren in Jericho gefangen, weil die Stadttore heruntergelassen waren. Es ist nämlich so im orientalischen Raum, dass die Städte, die haben in der Regel immer bei Tages- oder in der Nacht, hatten immer die Tore zu. Und das ging immer zu, deswegen konnten die dann jetzt auch in der Nacht gar nicht mehr fliehen und nicht mehr rausgehen auf herkömmlichem Wege. Dann hieß es dann eben noch, daraufhin ließ sie die Männer an einem Seil durch das Fenster hinab, denn ihr Haus war in der Stadtmauer eingebaut. Sie wohnte sozusagen in der Stadtmauer. Die Erkundung war wichtig. Die war wichtig, weil Josua gesagt hat, diese Botschafter sollen hineingehen, sie sollen Informationen sammeln über die Stadt, über die Befestigungsanlage, über die Charakteristik, wie dort gelebt wird, wie dort auch verteidigt wird. Und deswegen wurden die hingesandt. Und sie werden geschickt in das feindliche Land, um eben dort genau das zu tun. Und sie haben gewusst, wenn wir als Spione wie in so einem Agenten-Thriller jetzt hineingehen in diese fremde Stadt, in das feindliche Umfeld. Und wenn wir entdeckt werden, dann haben wir das Todesurteil. Dann gibt's keine Chance mehr für uns. Dann sind wir quasi dahin. Und natürlich, sie gehen das Risiko ein, gehen in die Stadt und dann passiert's, was nicht passieren durfte. Sie werden entdeckt. Scheinbar werden sie beobachtet, wie sie hineingehen in die Stadt und die Fremden werden entdeckt. Wenn man weiß, da sind ja gar nicht so viele Bewohner in der Stadt, da fällt mal ein Fremder schon auf. Muss man sehr vorsichtig sein. Und sie sind entdeckt worden und diese Entdeckung war eigentlich das Todesurteil, wenn nicht die Rahab da gewesen wäre. Wenn sie nicht aufgenommen wäre, wenn die beiden nicht aufgenommen werden würden. Und in dieser ausweglosen Lage, im Feindesgebiet eben, ist es so, dass Gott eine Frau schickt, diese Rahab. Und es ist so, dass in dieser Situation, in diesem ausweglosen Lage, ja, diese Überraschung stattfindet. Dass da jemand ist, der wirklich für die Kundschafter ist, der sie sofort einnimmt und eigentlich, wir wissen nichts anderes, als sofort Bescheid weiß, ich weiß, was zu tun ist, ich muss diese zwei Personen retten. Und ich spanne da mal jetzt eine Kleinigkeit auf hier. Stellen wir uns vor, wir sind in einem Gebiet, das abgesperrt ist und diese Absperrung zeigt schon mal so das Gebiet, das feindliche Gebiet ist, ja, wo man sagt, da in diesem Gebiet, da sollte man eigentlich nicht sein und da passiert nichts Gutes. Die Musiker haben später dann die Herausforderung hier zu spielen. Aber ich dachte, wenn man in Jericho ist als Kundschafter und mittendrin ist im feindlichen Gebiet, erwartet man dann Gottes Hilfe? Erwartet man, dass dann da jemand steht und jemand ist, der von Gott geschickt ist, der einem hilft? Und ich glaube, manchmal in unserem Leben ist es auch so, dass wir in so einem gefühlten Raum leben, an so einem Ort, wo wir sagen, hier bin ich alleine. Ich bin auf mich gestellt, ich muss jetzt selber durch, ich komme nicht weiter. Und eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass Gott mir jemanden schickt, dass Gott mir eine Hilfe anbietet. Eigentlich muss ich jetzt alleine hier durch. Und das ist die Situation, die die beiden Kundschafter haben. Eigentlich sind sie am Ende. Und dann kommt die Rahab. Und dann schickt Gott jemanden, der nochmal hilft, der nochmal heraushilft, der nochmal hinausnimmt. Und das ist, glaube ich, auch die Botschaft, die wir hier sehen als allererstes. Egal, wo man ist, an einem Ort, wo man Gott nicht erwartet, dürfen wir trotzdem Gott erwarten. Und das ist eine Überraschung, das ist ein Überraschungseffekt, den die beiden erleben. Es ist nicht so, dass sie sagen, ich gehe hinein in die Stadt und ich weiß schon, Gott wartet auf mich und er bereitet alles vor und dann wird es alles ganz locker werden. Wir werden zwar entdeckt, aber nichts Schlimmes. Weil Gott ist ja da. Und oft ist es doch bei uns auch so, wir gehen hinein in die Krise und wir merken, es wird brenzlig, es wird schwierig, in schwierigen Herausforderungen. Und dann denkt man, naja, ist da Gott zu finden? Habe ich da Gott oder vielleicht nicht? Ich glaube, das ist eine Erwartungshaltung, die wir durchaus einnehmen dürfen, dass wir sagen können, auch wenn wir es nicht erwarten, Gott ist zu erwarten. Gott ist da, egal wo wir sind. Die Rahab, die macht es geschickt. Sie macht als erstes, versteckt sie die beiden. Und wir lesen davon, dass es diese Flachs zum Trocknen auf dem Dach stehen und es waren meistens solche Bündel oder auch dann Hügel. Dahinter konnten sie versteckt werden, die beiden Kundschafter. Und diese Flachsgesträucher wurden dann auch weiterverarbeitet in solche, also in Wolle oder auch dann in Seiden, Leinenstoffe. Und das Zweite, was die Rahab macht, ist, dass sie vertuscht sogar noch, dass die Kundschafter bei ihr im Haus versteckt sind. Also wir erleben hier, dass sie nicht nur einfach nur versteckt und passiv ist, sondern sie geht aktiv darauf zu und sagt, ich kämpfe dafür, dass du, wenn die beiden Spione da sind, ich kämpfe dafür, dass sie nicht entdeckt werden. Und das ist ein Erlebnis, das die beiden haben. Da gibt es jemand, die selbstlos für uns kämpft, obwohl sie eigentlich unsere Feinde sind. Es taucht jemand auf, der eigentlich der Feind ist. Und dann erlebt man so ein Wunder, dass man getragen wird und Gott erlebt in dieser Situation. Und ich glaube, das ist die Erwartung, die wir auch haben können an Gott selber. Wenn wir hineingehen in Bereiche, wo wir sagen, Gott, wo bist du? Er ist schon da. Er kann hineinwirken in unser Leben konkret. Und jetzt wirft aber dieser Text eine ganz große Frage auf. Er wirft eine große Frage auf, weil wir es ja nicht hier mit einer Person zu tun haben, mit einer weißen Weste, würden wir mal sagen. Oder mit einer Person, die ja wirklich toll war und man nur Positives von ihr reden kann. Tatsächlich ist es so, dass die Bibel sehr positiv von ihr spricht, von der Prostituierten, von der Rahab. Wir sehen das an verschiedenen Stellen. Erstmal an Jakobus, der schreibt über sie: War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie gerecht erklärt. Sie wurde für gerecht erklärt, also für gerettet, erlöst. Weil sie diese Menschen gerettet hat. Und selbst Jesus, den nehmen wir so wahr, dass in seinem Stammbaum die Rahab vorkommt. Es wird geschildert, dass genau diese Rahab, sie ist Teil des Stammbaums von Jesus. Sie ist eine Vorfahrin von Jesus. Und Jesus hat nicht nur Rahab im Stammbaum, sondern noch zwei, drei andere Personen, die quasi nicht Israeliten sind. Und alle führen hinein und sagen, das ist Teil von der Geschichte, von der Familie von Jesus. Eine Frau, die eine Prostituierte ist und gleichzeitig aber auch eine ist, die für gerecht erklärt wird. Für ihre Taten werden hochgelobt und gewertschätzt. Und es ist, finde ich, eine große Herausforderung, das anzunehmen. Würden wir so weit gehen und sagen, dass jemand, der so lebt, von Gott so gebraucht wird? Würden wir sagen, es gibt Menschen, die Gott benutzt, obwohl ich sagen würde, die niemals. Also ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man in die Zeitung schaut, Nachrichten, ich würde Menschen hier reinstellen in diese Zone, die sagt, in diesem Bereich, wenn da ein Mensch ist, diesen Menschen kann man nicht gebrauchen, oder Gott kann ihn nicht gebrauchen, weil er so verwerflich ist, weil er so schmutzig ist, weil er so unmoralisch handelt. Oder? Wir schauen Politiker an, wir schauen Menschen an in unserer Gesellschaft und sagen, eigentlich sind in dieser Ecke Menschen, die solltest du, die darfst du eigentlich nicht gebrauchen, weil das geht nicht. Das ist zu weit. Es gibt doch einen Mindeststandard für dich, Gott, dass du sagst, mindestens so muss ein Mensch sein, mindestens so gut, dann kannst du ihn verwenden. Aber es gibt Grenzen, ja. Und die Grenze sagt, so weit und da drunter, da stehen die Menschen in der Ecke und da darfst du nicht mit denen was machen. Und vielleicht setze ich Menschen nicht bewusster hinein. Auch in meinem Umfeld nicht, natürlich nicht. Ja, Menschen, die ich kenne, mit denen ich unterwegs bin, da setzt niemanden bewusster rein und sagt, mit dir kann Gott nichts anfangen oder Gott wirkt durch dich an mir. Es ist manchmal vielmehr vielleicht auch die Erwartung in unserem Umfeld, dass wir sagen, in meinem Umfeld gibt es Menschen, von denen erwarte ich nicht, dass Gott durch sie handelt, an mir. Und man stellt die Menschen rein und sagt vielleicht eher unterbewusst und sagt, nein, so nicht, mit diesen Menschen nicht. Und Gott handelt da ganz anders. Gott ist relativ eindeutig oder in dieser ganzen Schilderung, die wir hier lesen, durch wen handelt Gott hier? Sehr, sehr stark. Durch diese eine Rahab. Durch die Rahab, die so von Gott als Werkzeug angenommen wird und sogar aufgenommen wird in den Stammbaum, darf sie handeln. Wenn ich sag, und das ist das Phänomen, was wir da haben, meistens ist ja so, dass ich als Mensch dann sage, okay, mit den Menschen fängt Gott nichts an. Und eigentlich schreibe ich Gott vor, mit welchen Menschen er arbeiten darf und welchen nicht. Und eigentlich schreibe ich vor, welchen Menschen er annehmen darf und welche er nicht annehmen darf. Und Gott sagt, nein, diese Person handelt in meinem Namen. Die Hure handelt in meinem Namen, sagt Gott. Das ist, wie Gott hier auftritt. Diese Person, von denen wir denken, mit denen nicht, die kann Gott annehmen. Und die kann Gott einsetzen als Werkzeug für diese Welt, für mich, für sein Volk. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung, das mal wahrzunehmen, dass wir sagen, es gibt Menschen, die gebraucht Gott für uns. Obwohl wir das niemals annehmen könnten eigentlich. Und ich will da noch einen Punkt dazulegen. Bei Rahab ist es so, dass sie immer eine Fremde bleibt. Sie wird gelobt durch ihre Taten, was sie tut, dass sie diese Spione rettet, dass sie den rausholt, dass sie rettet. Es ist eine Tat, die so hochgehoben wird in der Bibel. Und gleichzeitig ist es auch wirklich schwierig, dass ihre unmoralische Lebensart überhaupt nicht weggenommen wird. Jakobus sagt auch, diese Prostituierte, die Hure, würde gerechtig erklärt. Wir wissen von keiner Stelle, dass sie ihre Taten bereut, weil dann würden wir ja gnädig sein. Wir wissen auch von keiner Stelle, dass sie das hinter sich gelassen hat, dass es eine Vergangenheitsgeschichte ist. Es bleibt offen. Die Person bleibt problematisch. Und gleichzeitig bleibt sie immer die Fremde. Im Stammbaum von Jesus bleibt sie die Fremde, die eigentlich nicht dazugehört. Man erinnert sich vielleicht, und das ist so als Hintergrund, Gott sagt auch dem Volk Israel, lasst euch doch nicht ein auf die fremden Völker, auf die Kanaaniter. Also genau die Menschen, die in Jericho leben. Der Grund dafür ist, dass die Menschen in Jericho oder in Kanaan, die haben teilweise sehr unmoralisch gelebt. Die haben Kinderopfer gebracht und haben problematische Lebensweisen gehabt, wo man sagen würde, da musst du vor geschützt werden. Und Gottes Antrieb war zu sagen, ich schütze euch damit, indem ich euch sage, lasst euch nicht auf die ein. Die haben schlechten Einfluss auf euch. Deswegen schützt er das Volk. Und man könnte als Kritiker sagen, naja, wir sehen ja hier, dass Gott ein pauschales Urteil trifft über ein ganzes Volk und hier völlig diskriminierend unterwegs ist und ein ganzes Volk als fremdenfeindlich schon mal hier abgetan werden kann und dieses ganze Volk ist pauschal von Gott verurteilt. Die Fremden, lasst euch nicht darauf ein, das sind eure Feinde. Aber wir haben ein Beispiel, die Rahab. Und dieses Beispiel ist, dass die Rahab immer diese Fremde bleibt. Immer diese bleibt die Kanaaniterin, die eigentlich gelabelt werden sollte als die Feindin. Und das ist nicht so. Gott zeigt hier beispielhaft und nicht nur an ihr, sondern auch an anderen, dass er nicht eine pauschale Urteile trifft für ein ganzes Volk und sagt, ich lasse euch, ihr seid abgeschrieben für mich, da gibt's keine Chance. Nein, er nimmt eine Rahab an und er gibt eine Rahab eine Zukunft. Er gibt ihr eine Zukunft, dass sie im Land Kanaan leben bleiben darf mit ihrer ganzen Familie, mit ihrer ganzen Sippe. Und sie werden alle gerettet, als Jericho eingenommen wird. Und Gott sichert der Rahab ein Leben in dem Land. Und in Klammer, noch einige andere Kanaaniter auch. Nicht nur sie. Ich finde, das ist nochmal ein Hinweis darauf, dass Gottes Annahme, Gottes Liebe für den Menschen, für den Einzelnen da ist. Und dass wir nicht sagen können, er schreibt Menschen pauschal ab. Er hat nicht diese Kategorie abgegrenzt und da sind Menschen drin, die er abschreibt, die er pauschal verurteilt und sagt, mit denen nicht. Die sind raus und die haben keine Chance mit mir. Gott sagt, nein, genau die haben immer eine Chance. Und Gott zeigt hier, wie er das lebt, wie er das macht, dass diese Menschen eine Chance haben. Und in all der Herausforderung, auch in der Frage, ist für mich jetzt so die große persönliche Frage, wer ist eigentlich in meinem Umfeld, den Gott für mich gebraucht? Und wahrscheinlich kann ich jetzt durchgehen und sagen, okay, wer, der und der und der, vielleicht fällt uns gar niemand ein und ich muss auch gar nicht. Aber es ist vielleicht eher diese Haltung, die wir einnehmen können, dass wir sagen können, wenn wir jetzt nächste Woche in den Alltag gehen, dann erlebe ich vielleicht Menschen, die ich persönlich in diese Kategorie reinstelle, Gott gebraucht sie nicht. Und trotzdem zu erwarten, sagen, vielleicht ist Gott größer. Vielleicht macht Gott doch noch was mit diesen Menschen. Vielleicht hat Gott was mit denen vor. Und sogar für mich. Ich will noch einen Abschnitt lesen, und zwar, der noch einen Schritt weiter geht. Es ist nicht nur so, dass Gott mit der Rahab handelt, sondern er spricht auch durch sie hindurch. Sie sagte dann zu den Männern, als die Männer noch bei ihr waren, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Uns alle hat die Angst vor euch überfallen. Die Bewohner des Landes zitterten vor euch, denn wir haben davon gehört, was der Herr für euch getan hat. Er legte das Schilfmeer trocken, sodass ihr aus Ägypten ausziehen konntet. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf der Erde. Hier sehen wir ein Wortlaut, wie die Hure Rahab eigentlich Gott erkennt. Und wie sie, warum auch immer, weiß, mit wem sie es zu tun hat. Sie weiß, ich habe es mit diesem Gott zu tun, der das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Sie weiß, dieser Gott, der ist so groß und ich kann mich nur unterwerfen. Und gleichzeitig ist sie aber nicht nur eine, die Gott bekennt und die sagt, ich erkenne das an, dass Gott so ist. Wir wissen nicht, ob sie jetzt wirklich dann in dem Sinne gläubig geworden ist. Aber wir wissen, dass sie erstmal Gott anerkennt und gleichzeitig etwas damit bewirkt. Die Botschafter, die gehen nach Hause. Die ziehen nach Hause und berichten dann eine Sache dem Josua zurück. Wir werden diese Stadt einnehmen. Wir werden das Land einnehmen können. Wir werden dort leben können. Das ist keine Frage. Wir erleben hier also, dass eine Hure Rahab nicht nur eine Retterin ist, die mal eine gute Tat tut, um uns zu retten oder die Spione zu retten, sondern sie spricht auch noch im Namen Gottes und ermutigt die Spione, dass sie nach Hause gehen und dann ihren Auftrag weiter ausführen können. Also die zwei, die gehen nach Hause, sind voller Tatendrang, voller Mut, voller Hoffnung, sagen, ja, jetzt können wir losgehen, weil selbst im feindlichen Lager hat Gott zu uns gesprochen durch die Person, die, von der wir es nie erwartet hätten, aber sie hat gesagt, habt Vertrauen, es wird so passieren, ich kenne euren Gott. Es scheint sogar so ein bisschen so zu sein, dass die Hure Rahab mehr Bescheid weiß als das Volk Israel. Wir wissen ja, dass beim ersten Mal, als Mose noch Kundschafter ins Land geschickt hat, kamen sie zurück mit voller Zweifel. Die kamen zurück, oh, da leben Riesen, wir können nicht das Land einnehmen, wir haben keine Chance, lasst es uns abbrechen. Und jetzt gehen sie ins Land hinein und Gott sagt, in der Situation spricht er zu ihnen und sagt, ich habe ein Wort für dich und das heißt, mach weiter, geht diesen Weg, Gott ist mit euch, ich habe alles vorbereitet, egal wo du bist, ich bin schon da. Ich habe das vor kurzem persönlich erlebt. Wir haben ja hier eine Krabbelgruppe mit kleinen Kindern und Müttern und auch manchmal Vätern dabei. Und da hat eine Mama, eine Mutter mich angesprochen und wir kamen ins Gespräch und sie sagte dann, ja, es ist so toll, dich zu sehen und auch Irina, meine Frau, wie ihr diese Arbeit macht und dass ihr seid scheinbar am richtigen Ort und macht das Richtige und das ist echt toll zu sehen. Und ich habe das erstmal so, ja, wie ein nettes Lob aufgenommen, aber dann nochmal drüber nachgedacht. Ja, es ist jetzt keine, die jetzt hier in unserer Gemeinde die besucht. Es ist eine fremde Stimme für mich gewesen. Auch eine Mama, die gar nicht so oft kommt, ganz selten. Und gleichzeitig hat sie aber in mir was hineingesprochen in meinem Leben und hat mir gesagt, hey, du bist an der richtigen Stelle. Mach so weiter. Zweifel nicht. Geh diesen Weg weiter. Ich habe es nicht erwartet, dass so etwas kommt. Und das ist, glaube ich, das Unglaubliche, das Überraschende an Gott. Wo ich fasziniert davon bin, wen stellt Gott mir an die Seite, der mir etwas sagen darf, was von Gott kommt. Selbst von Menschen, von denen ich es überhaupt nicht erwarte. Und trotzdem aber ist es eine Sache, die Gott mir in mein Leben hineinspricht. Und das wollen wir heute mitnehmen. Gott ist da am fremden Ort, Jericho, durch fremde Menschen, die wir niemals für qualifiziert erachten würden und sogar durch eine fremde Stimme, durch Menschen, von denen wir nicht erwarten, dass Gott durch sie spricht zu mir. Und ich denke, das nehmen wir mit, das können wir mitnehmen als Frage, als Offenheit für Gottes Sprechen, für Gottes Handeln an meinem Leben. Wo könnte das passieren nächste Woche? Lasst uns mal gespannt sein und dann freue ich mich auf die Berichte am nächsten Sonntag.